Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Übrigens kommt Mario Brunner morgen und macht Bilder für sein Buch.
Hoffentlich wird er gut.
Ja, hoffe ich auch.
Ja, nehmen wir schon auf?
Ich würde sagen, ja.
Also Mario Brunner kommt morgen und macht Bilder für... Gerade war auch hier Volker Weber, war da total nett und hat den Quartett Aero gekauft. Endlich jemand, der das zu schätzen wusste, den Zustand.
Keine Frage, ja gut, er hat auch schon länger mal nach C-Kadetten geguckt, scheinbar, hat er ja auch erzählt.
Ja, und hat dem war ja nie aufgefallen, dass Pia da steht. Komisch, ja. Weil ich habe den ja inseriert ganz normal, ne? Also,
ja.
Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist.
Ja, gibt natürlich auch wenige, die tatsächlich im Originalzustand sind und unverbastelt.
Ja, ne? Weil die meisten haben halt einen dicken Motor, ne? Eingegeben.
Ja, genau. Da ist aber auch übrigens, auch da, ne? Ist eine Suchart, die ich nicht nehmen würde. Also ich würde, ich würde immer eingeben Opel und dann Kadett und dann einfach Aero eingeben, weil jeder, der ein Aero hat, weiß auch, dass der Aero heißt.
Ja, ist richtig.
So, ja. Und fertig. Und mehr würde ich gar nicht eingeben, weil wie viele Aeros sollen denn da
Schlussendlich
kommen?
Schlussendlich hat es ja, hat die Suche ja zum Erfolg geführt.
Ja, er hat ihn ja gefunden, genau.
Er hat ihn ja gefunden und gekauft und er hat sich ihn auch angeguckt und hat gesagt, ey, ganz ernsthaft, soll ich jetzt hier für 10.000 Euro mir einen kaufen und für 16 kriege ich ihn noch eh nicht restauriert. Genau, das ist der Punkt.
Ne? Ja, ja, keine Frage. Keine Frage. Abgesehen davon, dass ihm natürlich dieser Original, in Anführungsstrichen, Originalzustand, also eben nicht tiefer, breiter, großer Motor gereizt hat.
Was mir gerade, der hat ja den ersten Brief, ist ja dabei und war auf das Werk zugelassen.
So viele Stempel haben wir noch nie gesehen.
Ich auch nicht, mir ist es jetzt erst aufgefallen. Der ist ja zigmal stillgelegt gewesen, immer im Winter. Aber ohne Ende. Und zwar hat der Bereich nicht gereicht, hat man schon zwei Zettel daneben getackert. Und dann ist so diese Rückseite, die man aufklappt, die immer leer ist, wenn ein Auto importiert wird, standen da früher immer Dinge drin, die ist auch komplett zugestempelt. Witzig, ne? Also eventuell stimmt der Kilometerstand doch.
Das war, man darf ja nicht vergessen, damals gab es halt noch kein Saisonkennzeichen. Das Thema Saisonkennzeichen gibt es ja seit 20 Jahren oder so.
Keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen.
Früher hat man immer stillgelegt.
Ja, immer abgemeldet, wieder angemeldet. Ja. Meine Eltern, by the way, machen es immer noch. Also die haben irgendwie, ich weiß nicht warum, keine Lust auf Saisonkennzeichen.
Gehen gerne zum LBV.
Ja, und in Soltau ist das aber auch unproblematisch. Also,
ich habe übrigens gestern Post gehabt von der American Classic, total nett. Die haben mir schon mal die neue American Classic zugeschickt, die am 21.03. rauskommt. Also ab, was heute ist, der 18., ne? In drei Tagen können es alle kaufen. Und es ist mal eine wilde Mischung. Ich als anerkannter Nicht-US-Auto-Liebhaber habe da wieder zwei ganz geile Geschichten drin gefunden. Und zwar einmal der geniale GM Runabout, Zukunftstraum von gestern, da geht es um so ein Zukunftsauto, so ein Ei, total geil recherchiert.
Muss man ja sagen, da gibt es ja amerikanisch extrem viele mega coole, ich sag mal, Studien, die auch heute noch wie Science Fiction wirken. Ja, ja, ne? Ja. Also die haben da sich richtig auch das Auto in eine Umwelt gedacht.
Ne? Genau, und dann muss ich sagen, ich mochte den immer, jetzt haltet euch fest, ich mochte schon immer den Plymouth Brawler.
Ach was, da wollte ich dich gerade fragen.
Fand ich immer cool, das Auto. Mit dem Anhänger finde ich den beschissen. Aber das Auto an sich fand ich immer cool, schon immer. Ich fand ihn schon immer irgendwie, der hat was. Und über den Brawler ist hier ein schöner Bericht drin, in seinem schönen lila Metallic. Oder wir würden sagen, als Porsche-Fahrer Amethyst. Ne?
Oder als Mercedes-Fahrer Violan.
Genau, ist total geiles Auto. Ich meine, klar, man kann sich darüber streiten, ob man auf die Instrumente vom Chrysler Stratos gucken will. Aber die sind halt immerhin in der Mitte angeordnet, in einem lackierten Rahmen in dem Fall eingefasst. Aber den Prowler mochte ich schon immer. Und dann, wie einige haben ja geschrieben, hier steht ja als Einleitung, für einen ist es der industrielle Verrat an den Helden der Hot-Rod-Kultur. Mhm. Für die anderen ist das radikalste Auto, das ein US-Konzern je in Serie gebaut hat.
Das muss man eben sagen.
Das ist eben so. Genau. Was ich gar nicht wusste, ist, dass das Fahrwerk, dass die Fahrwerksteile von der Viper sind.
Ja, sind ja einige Dinge tatsächlich von,
von der Viper. Und aber ist schon krass. Und wer ist übrigens der Urdesignentwurf, auf den der zurückgeht, wusste ich auch nicht. Und zwar Die Idee zum Retro-Rod liefert damals der 27-jährige Designstudent Chip Fuß.
Ach ja, ja, ja.
Mit Bild,
ja,
wie er ja, ganz ja, jung ja, ist ja, hier. Ja. Der hat nämlich hier so eine, guck mal, sieht ja. nämlich genauso aus, nur mit Dach.
Ja.
Der hat nämlich so ein Ding gezeichnet und daraus ist der Brawler geworden. Und die haben sich echt getraut, das Ding zu bauen.
Ja, das
hier, ist wie der Mut. Der ne? Bob Lutz hat gesagt, jeder andere Automanager hätte das Projekt gekillt. Genau. Doch Innovation, Design und Spaß sind wichtiger als absolute Mängelfreiheit, hat er gesagt.
ja. Naja, cool. Gut, klar, dass natürlich so eine Karosserie in der Art und Weise das ein oder andere Handicap ab Werk mitbringt, ist ja auch klar. Ne?
Natürlich.
Aber trotzdem, das ist, es ist was total Besonderes. Es ist auch heute noch ein absoluter Hingucker, wenn ja. so ein Auto kommt. Ja. Und ja, ich bin ein Fan davon auch. Also schon.
Du musst mir überlegen, gewesen. 1997, das ist ja schon ein paar Jahre her.
Eben.
Ne? Ja, ja. Also das glaubt man gar nicht. Der Brawler ist schon 25 Jahre alt.
Du, und ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt. Die gab es auch eine zwischenzeitlich mal etwas günstiger. Vermutlich kosten gute Autos mittlerweile auch ordentliches Geld.
Ich keine Ahnung, was kostet ja. ein Brawler? Steht es hier?
Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt mal geschätzt, dass so ein Auto jetzt irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Euro liegt.
Okay.
Das nee, ist aber jetzt eine reine Schätzung, ohne dass ich nachgeguckt habe. Vielleicht gibt es jetzt viele Hörer, die jetzt nebenbei gucken und sagen, hahaha, hast du aber verschätzt. Aber das wäre so einfach eine Vermutung. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall ein toller Bericht, aber ich mag das Auto, also ich mochte das Auto schon immer, weil er eben so extrem besonders war und der war halt extrem konsequent. Ein bisschen weniger mutig war ja dann ein PT Cruiser.
Ja.
Ja, ist ja so. Ne?
Der war immer
der also, so ein bisschen
also der PT für die Breite Cruiser, der Leute. Ganz, ganz schlimm ist der als Cabriolet. Dieses Henkel-Cabriolet.
Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, dem Heck bei dem Cabriolet, dem kann ich dann irgendwie doch was abgewinnen, oh, was weil das denn? Ist so speziell. Was denn? Genau, was denn?
Bist du Installateur, hast du eine Badewanne umgedreht ja. oder was? Das ist echt nee, ich weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Aber der Brawler, wie gesagt, den fand ich schon immer gut. Und wenn ihr den Brawler auch gut findet, dann kauft euch einfach die neue American Classic, weil da habt ihr die ganze Story dazu. Weil das muss man immer wieder sagen. Wenn die eine Story machen, dann ist die echt recherchiert. Das geht immer echt schön in die Tiefe hier. Ne? Auch bei der Story über diesen GM Runabout, das ist wirklich, das sind nicht irgendwie zwei Seiten mit ein paar Bildern, sondern es ist richtig Geschichte. Warum, wieso, weshalb. Ne?
Stimmt. Naja, und es ist natürlich auch mal wieder ein schöner Mustang drin, ein Fastback, wo auch dann so Bilder von der Restauration dabei sind. Schön in dem
sehr geil Türkis restauriert
Metallic,
übrigens. Ne? Ja. Hier steht er auf den Spuren der perfekten Restaurierung. Ja. Da sind ja so Bilder dabei, wie der die Instrumente und Instrumententräger restauriert. Das ist schon richtig. Also, der ist ja schon. Oh, du hast die Zeitung auch dabei.
Ja, ich habe die auch mitgebracht. Ich hatte die ja auch im Briefkasten. Also, ja. Ich muss ja nicht bei dir weglesen, sondern ja. ich kriege meine eigenen Buchstaben hier. Mhm. Ja, du hast recht. Also, dieses Thema übrigens perfekte Restaurierung, das ist ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Grund, weshalb du vielleicht kein Fan davon bist, auch das eine oder andere amerikanische Auto zu verkaufen, weil. Ein absolut originales ist super schwer zu finden, das wäre sicherlich die erste Wahl. Und ein top restauriertes ist genauso schwer zu finden, weil wenn sie in Amerika restauriert worden sind, ich sage jetzt mal vor längerer Zeit als 15 Jahren, dann ist das halt eine Restaurierung, die nicht nach unseren Standards durchgeführt wurde. Nee. Eben auch was Lack angeht und so weiter. Und häufig dann echt so ein bisschen Show and Shine, und wenn du in die Ecken guckst, dann siehst du halt, da ist alles noch schlecht. Und das ist ein anderer Anspruch. Und dieses Auto hier, da sieht man das halt, da hat man sich nicht nur Mühe gegeben, sondern da geht es halt auch wirklich um die absoluten Details. Und ja, kann man auch eine Menge Geld verbrennen, aber am Ende, klar, so ein 67er Fastback als GT 390 ist das Geld auf jeden Fall wert. Ja, cool, schönes Auto. Gefällt mir. Ja, und hier, guck mal, das Bild, das kennst du auch, ne? Hier ist übrigens auch ein Leserbrief drin.
Leserbrief zum Oldsmobile Hurst.
Genau.
Mit den drei Schalthebeln, das nochmal erklärt. Und auch da auf den Leserbrief richtig eingegangen, mal mit einer Seite. Ne?
Ja.
Also ich, wie soll ich sagen, Lukas, Hut ab, deine Zeitung. Ne? Ja, hast du im Griff.
Ja.
Lukas ist immer noch Chefredakteur, oder?
Komm mal vorbei. Jupp.
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 Jupp. Dann wollen wir hoffen, dass er es lange bleibt, weil dann bleibt das Magazin auch spannend.
Ja, ich bin ja sowieso auch ein alter Fan vom Street Magazine. Da bin ich früher tatsächlich, gerade in den 90ern,
waren das so die. Ich deine Kappe so sehe, die du am Kopf hast, glaube ich.
Das. Ja, ist so. Und da bin ich früher in den 90ern auch immer zu den Treffen gefahren. Also Hannover, Schützenplatz, das war immer ein riesen Ami-Treffen. Das war noch spannend. Das war dann halt auch noch so mit alles ist laut, ein bisschen Burnout, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Proll gehörte dazu. Das war schon ganz ulkig.
Ach so.
Ja. War, ich kann mich auch noch an die Stimmen erinnern. Ich bin damals Ende der 90er dann mit dem Cadillac, den mein Vater ja aus Amerika Ende der 90er aus Kalifornien importiert hatte, dorthin gefahren und dann hast du so die Stimmen gehört von den Leuten, die da mit einem 68er Charger standen, die dann sagten, guck mal, da hat er das Auto von seinem Papa dabei. Irgendwie. Also, ja, also nicht, weil die wussten, dass er Papa ist.
Welches Baujahr war der
Cadillac? Der Cadillac, den haben wir immer noch, ein 78er Cadillac DeVille Coupé.
Boah.
Also ein richtiger Straßenkreuzer. So
Fleetwood, ne?
6 Meter lang. Nee, ist ein DeVille Coupé. Also DeVille Coupé, weiß. Boah. Coupé, weiß außen, komplett im Originallack übrigens.
Passt der irgendwie zu deiner Corvette?
Weiß nicht. Mein Vater war damals das erste Mal in den USA und hat seine Schwester besucht. Und dann stand in der Straße, wo die Schwester wohnte, stand dieses Auto und da war ein Schild drin, for sale. Und wie das halt so ist, du kennst das ja, du gehst da dreimal vorbei und dann denkst du, was kostet sowas denn? Und so ein Auto, Ende der 90er, haben diese ganzen spritschluckenden 70er Jahre Straßenkreuzer.
$4,900.
Nein, nicht mal. $2,000 gekostet. Komplett rostfrei und wirklich super Zustand. Mit A-Track-Radio drin, mit Kunstleder in Weiß, in weißer Dachhimmel, weißes Vinyl drauf. Ja, A-Track, ja. Und auch einen Koffer im Kofferraum mit ganz vielen Kassetten.
Da hatten wir in Deutschland schon CD-Player im Auto.
Ja, ich kenne sowieso. Nee, du, ich muss gestehen, ich kenne gar kein deutsches Auto, was tatsächlich 8-Track-Bänder hatte.
Gar nicht.
Ich kenne das nur aus den USA. Ja. Ich habe mir dann auch noch einen Koffer gekauft damit übrigens. Und das Auto war wirklich, bis heute ist das im Originallack. Wir haben das Auto noch. Das Auto fährt immer, weil dieser 7 Liter, das ist auch ein 6,9 Liter V8, der da drin ist.
Ja, niedrig verdichtet bis zum geht nicht mehr.
Ja, genau. Also,
154 DIN PS.
Ja, so ungefähr ist das übrigens, genau. Und das Tacho ist sowieso, du sitzt da drin auf der Autobahn und das Auto wird zwar noch schneller, aber das Tacho hat schon lange aufgehört. Ja. Der zeigt nicht mehr an.
Ja? Geht nur bis 120.
Der geht bis 140 oder so. Und was ganz ulkig ist, ich sage ja, der ist weiß außen, weiß innen, weißes Vinyldach, aber das Armaturenbrett, das ist in Türkis.
Türkis.
Ja, in Türkis. Ja. Und dann mit diesem Kunstholz quasi, also Plastik halt. Und was bei dem Auto cool war, das hat Cadillac übrigens schon, boah, ich muss lügen, aber seit den 60ern auf jeden Fall. Es gibt so ein sogenanntes, ich glaube, das heißt Hawkeye. Kennst du das? Das ist so eine Optiklinse, die ist hinter dem Kühlergrill und die erkennt, ob ein Auto entgegenkommt und blendet automatisch ab, wenn du Fernlicht an hast.
Hä?
Ja, hä? Ja, genau. Hä? Denkt man, ja, hä? Kann eine moderne Corvette übrigens nicht. Also, der hat natürlich noch das Einschalten des Fernlichts über den Druckschalter, also Fußdruckschalter. Und es geht tatsächlich immer Klick aus, wenn einem jemand entgegenkommt. Dieses Hawkeye musst du immer ein bisschen sauber halten. Das ist direkt hinterm Kühlergrill. So eine runde Optik, wie so ein Glasauge quasi. Und cool. Und was mir immer gut gefallen hat, auch, die haben ja relativ früh mit Glasfaser gearbeitet, um auf den Kotflügeln dir zu zeigen, ob deine Lichter funktionieren. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, dass du so, du hast links und so rechts auf den Kotflügeln so kleine Kunststoffteile und da sind jeweils so drei Anzeigen und die übertragen von dem echten Licht, quasi von der Lichtquelle, zeigen sie dir an, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Eigentlich ganz geil. Also es gibt so ein paar Dinge, wo du sagst, die waren schon ganz gut dabei. Und, und was noch ganz witzig war, das kennst du bestimmt auch aus anderen Autos, aber ich fand das damals, als ich mich mit dem Auto beschäftigt habe, so besonders. Der rechte Außenspiegel ist von innen verstellbar. So. Und zwar von der Mittelkonsole aus. Ja. Aber über einen Drahtzug.
Mechanisch.
Also mechanisch. Ja. Ja. Also du hast eine direkte Übersetzung und denkst, geil, da geht jetzt irgendwo über so ein paar Rollen irgendwie.
Nee,
geht
das ist wahrscheinlich in so einer eingefasst, richtig. Der ist ja dann richtig.
Ja, ja, wie so ein Baudenzug beim Fahrrad. Der
Baudenzug beim Fahrrad läuft ja irgendwo durch.
Ja, aber der muss ja in alle Richtungen bewegbar sein, ne? Also in hoch, der, runter.
Der Baudenzug selber nicht, nur der Draht da drin.
Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall eine coole Geschichte und das Auto hat bis heute überlebt. Und ich will es nochmal betonen: komplett Originallack. Neulich wieder nachgemessen.
Erstlack.
Ja, Entschuldigung, Erstlack. Originallack kann man falsch verstehen, weil das kann bedeuten, es ist die Farbe,
die ist ja immer, es wird ja in den Anzeigen wird ja immer getrickst bis zum geht nicht mehr, ne? Wenn du dir Autos anguckst und dann Wir haben auch gerade drüber gesprochen, guckst du den Porsche an, steht deutsche Erstauslieferung, ja, ist im Porsche-Zentrum Fleischhauer in Köln ausgeliefert worden und dann direkt auf die Reise in die USA gegangen.
Ja, und Achtung, und wurde schon als UK-Spec bestellt. Und genau, ja. Entschuldigung, ja,
US-Spec. War schon klar, dass der, so, und dann steht aber trotzdem deutsche Erstauslieferung. Ja, ist richtig. Genau. Aber es ist, deutsche Erstauslieferung ist eh immer, grundsätzlich, weil das Ding ist immer in Stuttgart durchs Tor gefahren.
Weißt du? Ja, 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 also, genau.
Das ist sowieso, ne?
Wie du oftmals sagst, ich kann garantieren, auch dieser Porsche ist ein deutsches Auto.
Ja, das ist richtig.
Ja. Mhm. Ja, cool. Aber Jens, wie ich mitbekommen habe, hast du ein paar Autos verkauft.
Ja, genau. Die Renault Alpine habe ich verkauft nach Frankreich. Sehr nett.
Da, wo sie herkommt.
Da, wo sie herkommt, nach Nordfrankreich, an einen Kanadier aus Quebec, der in Nordfrankreich eine Spedition hat.
Okay.
Und der hat explizit eine 310S V6 GT-Pack.
Woher weißt du, hast du das recherchiert? Oder? Ja, ich meine, der hat sich ja nicht vorgestellt und hat gesagt, hallo, ich bin Kanadier aus Quebec und ich wohne...
Doch, genau so.
Okay.
Ach so, genau. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass er eine Spedition hat.
Ach so, und du hast dich gewundert, warum der Franzose plötzlich so gut Englisch spricht.
Nee, er sprach sehr gut Englisch, genau. Mhm. Und der hat eine A310S gesucht, ganz speziell. Mhm. Und ganz lustig, er kannte auch den Namen Waldmann, also der ist auch in der französischen Alpin-Szene, war das ein Begriff. Und beim Preis war ganz interessant, er meinte, ob man am Preis was machen kann. Da habe ich gesagt, also, es tut mir leid, also wenn man bei Waldmann ein Auto kauft und der hat das überholt gerade, dann reichen der Meter 60 nicht. Ne? Also der Besitzer hat den ja auch teuer bezahlt vor 3000 Kilometern. Ich sagte, nee, den Preis könnte ich gar nichts machen. Also, und dann habe ich ihm den Vertrag geschickt und dann schickt er mir den zurück und schreibt nur mit einem Satz drunter, thank you for the car. Er freut sich richtig auf das Auto. Ich habe ihm dann nochmal, ich fragte ihn, ob er nochmal irgendwelche Bilder sehen will. Das fand ich auch total skurril. Nee, also er hätte ja im Internet alle Bewertungen über mich gelesen. Das wäre alles nur so positiv. Da bräuchte er jetzt nicht extra Bilder, das wird schon alles passen. Dann habe ich ihm aber trotzdem noch Unterbodenbilder geschickt. Der hat ja auch ein frisches, der Herr Maguchi hat ja nochmal das Fahrwerk komplett machen lassen. Mhm. Im Nachhinein, das ist jetzt erst im September gemacht worden.
Mhm, okay.
Und wenn du es fotografierst, die ganzen Zugstreben und so, es ist alles gelb verzinkt, es ist alles neu.
Naja, schön, naja, schön.
Dann habe ich ein Bild vom Unterboden geschickt, vom Rahmen und so. Und ja, er freut sich total auf das Auto, ist total begeistert. Und hat auch nochmal in einem Gespräch am Telefon später gesagt, dass der Preis komplett in Ordnung wäre. Also wusste es auch zu schätzen. Der war natürlich in Deutschland für eine A310 mit die teuerste im Netz. Aber es hat halt der gekauft, der genau so ein Modell gesucht hat. Und er weiß auch da, was es bedeutet. Er selber hat am Telefon mehr oder weniger auch gesagt, kann er sich für das Geld ja nicht so aufbauen, so ein Auto.
Genau.
Darum geht's. Und finde ich auch ganz schön, dass es nach Frankreich geht, das Auto. Irgendwie hat das was, ne?
Ja, ich habe letzte Woche dann zu Jens gesagt, Mensch Jens, ich habe irgendwie, warte mal, das müsste ich doch noch auf meinem Handy haben. Und dann bin ich in mein Handy gegangen, bin auf Bilder gegangen, habe nach Frankreich gesucht. So viele Bilder habe ich in Frankreich nicht gemacht. Ich habe dann nachgeguckt, das war 2013 tatsächlich oder 2014, als ich nach Spanien gefahren bin und mit dem Auto zurück auch gefahren bin, habe ich vor einer Mautstelle auch eine A310 fotografiert und Jens guckt sich so das Bild an, das war eine dunkelrot mit so burgundrot metallikfarbene und er, ah, ja, das ist auch eine S. So,
yeah, ne?
So genau. Und dann denke ich, ach, wie cool, weil die sind ja so selten,
ja.
Und so ein Auto ist natürlich, muss man sagen, ja, das ist Teil, sorry, des mindestens mal des französischen Automobilstolzes, mehr geht halt nicht. Ne? Also wenn du mit so einem Auto in Frankreich bist, du schon...
Ja, ja klar, natürlich,
ja.
Logisch. Ja. Ja, ganz nett. Und dann
sehr cool.
Ich den Styling-Garage,
muss nicht immer Porsche sein.
Nee, dann habe ich den Styling-Garage Marbella verkauft. Der geht nach Riga, nach Lettland.
Okay, ja.
Ja,
ja, irgendwie, das ist eine wilde Geschichte. Wir hatten letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, nicht im Podcast, aber davor. Ja, nach Lettland, also okay. Also in Lettland ja, bist du mit so einem Auto wahrscheinlich auch nicht nur weit vorne, sondern das ist schon irgendwie, das muss auch ein besonderer Mensch und ein krummer Typ sein, der sich so ein Auto da in Lettland
verkauft. Du, aber ganz ernsthaft, wir vertun uns da. Wir haben das nicht so auf dem Schirm. Lettland ist genauso westlich, wie es bei uns auch ist.
Keine Frage.
Ich war auf zwei, über einen Link war ich auf zwei Seiten, auf zwei Autohändlerseiten, habe mir Autos angeguckt.
Mhm.
Ey, ganz ernsthaft, das ist nicht anders wie hier.
Naja, aber machen
wir es. Die hatten hauptsächlich neue Mercedes, mhm. Porsche, mhm. Land Rover, Range Rover und so weiter und, mhm. und so.
Ich weiß, und hauptsächlich Autos, die wahrscheinlich als Savage Title aus Amerika kamen, aber keine Ahnung. Also,
nein.
Es geht ja unheimlich viel von, wissen wir ja nun, werden dort repariert.
In die Lettland?
Haben, ja. Ja, Lettland, also Litauen ist das. Stimmt, ah, eher Litauen.
Ich habe aber Lettland gesagt.
Ja, okay.
Ich finde, du hast viel zu viel Ressentiments.
Ja, den Eindruck könnte man jetzt, den Eindruck
darf
könnte
man nicht haben. Haben. Ja. Man muss da offen rangehen und.
Ich meine das aber anders. Ich meine, dass so ein Auto nach Lettland ja zu der Zeit, als es ihn gab, nie einen Weg gefunden hat. Das warum heißt, nicht? Die haben ja wahrscheinlich eher keinen, ja, damals wohl kaum.
Irgend so ein Überron aus Lettland?
Du meinst, ja, meinst du?
Ich weiß
durch
es nicht.
Durch den eisernen Vorhang gefahren?
Ich weiß es nicht. Also sagen wir mal, also ich habe schon gemunkelt, ganz klar ist in Lettland zum Beispiel auch das Lohnniveau ist ja ein ganz anderes. Und es kann gut sein, dass dieses Auto nochmal auf links gedreht wird. Also ja. Der ist ja nur gut, in Anführungsstrichen. Das ist ja kein Top-Auto. Da ist viel Möglichkeit, den zu verbessern. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der stark verbessert auf irgendeiner Auktion wieder auftaucht in ein, zwei Jahren. Aber das soll man nur so ausdrücken.
Ja, ja, zumal er ja...
Weil du siehst ja, die Preise bei den Auktionen sind ja, ne?
Ja.
Flügeltüre für 500.000. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, so ein Cabriolet für 80 zu kaufen und noch ein bisschen zu verbessern.
Ja, SGS-Flügeltürer wohlgemerkt. Ja.
Ja.
Ja, es gibt übrigens...
Nee. Ja? Ja gut, er geht halt nach Lettland. So. Ja.
Es gibt übrigens Entwicklungen. Ein lieber Hörer, den du auch kennst, der hier schon mal war und uns auch Bier gebracht hat, der liebe Gerki, der will nächste Woche nach Galizien fahren mit seinem Bruder und er würde meinen SEC mitbringen. Und ich bin gerade dabei, mal zu planen, damit er vorher noch mal
in die Werkstatt geht. Mal zu planen, ob denn mit dem Werkstattverzeichnis auszustatten, damit er eine Route hat, die er nehmen kann, um Eventualitäten abzudecken.
Ja, wobei ich bin ja mit dem Auto, also ich habe den ja wirklich intensiv gefahren, als ich da war. Ja. Und wenn man ehrlich ist, ist so ein 500 SEC auch eher nicht ein Auto, mit dem man dann typischerweise liegen bleibt. Trotzdem würde ich ihn natürlich jetzt noch mal vorher checken lassen, damit auch alles... ich sag mal, Paletti ist, aber dann vielleicht habe ich Glück und dann steht er schon in 2 Wochen oder in 3 steht er dann hier.
Das ist ja nett, ne?
Ja, ich finde es total cool, weil ich freue mich mittlerweile auch auf das Auto. Und ich habe gestern habe ich nochmal gezuckt, weil ich gestern angeboten bekommen habe, noch einen Satz Felgen für den SEC. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Felge, die ich auf einem 4-Facelift SEC fahren würde. Also ich habe ja die Barockfelgen, so. Und die Barock, aus meiner Sicht, eigentlich will ich die genauso, weil dann hat er den klassischen Look, mega. Aber es gibt eine einzige Felge, die echt noch ganz cool wäre. Und zwar, jetzt kommt, wenn ich dir sage 17 Zoll, dann sagst du, weiß nicht, was das sein soll. Es gibt eine AMG 17 Zoll aus den 80ern. Diese flache mit relativ harten, ich sag mal, Kanten, das ist auch so eine 5-Stern-Felge. Und das ist eine der ersten, die in dieser Art AMG-Felgen, also die
ja,
nach der
Penta. Aber die gehört kam. Nicht aufs Vorfacelift.
Die gab es noch kurz beim Vorfacelift. Die gab es
ab. Habe ich noch nie von gehört.
Ab 85. Ja, ich kann es dir zeigen. Ich kann es dir zeigen, tatsächlich.
Aber 17 Zoll sieht auch kacke aus auf dem Auto.
Das siehst du gar nicht. Wenn du das siehst, denkst du, es ist 16 Zoll. Also optisch ist das.
Auf 16 klein. Ist das Maximal, was ich draufpacken würde aufs
ja. Auto. Naja, ja, ja, also ist, ja. Ist die 16 Zoll, die Lorenza, die ja. Der andere da bekommen
ja,
hat?
Ja, 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 okay. Das ist aber auch, die gehört nicht unbedingt auf dem Vor-Facelift, das ist auch schon schwierig.
Nee, die finde ich, die passt da nicht so drauf. Nee, weil Vor-Facelift gab es ja nicht mit der Gullideckelfelge. Also von daher passt auch keine modernisierte Gullideckelfelge. Naja, also aber trotzdem, ich werde mit Sicherheit damit fahren, also von daher.
Mit den 17 Zoll Felgen?
Nein, mit den originalen Barockfelgen.
14 Zoll?
Ja. Ja. Finde ich.
Hat er jetzt drauf, oder?
Nee, du weißt doch, der hat doch diese doofen 8-Loch, aber ich habe doch die Räder schon liegen. Mit den Vredestein Classic. Die warten ja schon aufs Auto quasi.
Ah, okay, alles
klar. Ja, in perfektem Zustand. So. Ja. Das ist. Ich glaube, genau so muss dann am Ende ein SEC aussehen, weil du ihn so auch nicht mehr häufig siehst.
Nee, was auch cool ist, ist, der ist schon lange drin. Es ist ja so ein grauer drin mit einer schwarzen Innenausstattung, der einen frühen AMG-Spoiler-Kit hat. Mhm. Und der hat diese ursprünglich, ich glaube, es war eine Exip-Felge. Die ist auch nur 15 Zoll maximal. Mhm. Und hat einen lackierten Stern in Wagenfarbe. Also diese...
Ach so, die
das finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt, diesen Look.
Das stimmt. Geil, ne? Ja, das stimmt.
Weil das so authentisch wirkt. Ich mag das nicht, wenn das nicht authentisch ist in dem Sinne, als dass man es hätte 1983 so kaufen können.
Ja, darum geht es mir auch. Also darum geht es mir auch. Und ich bin überhaupt beim SEC eigentlich überhaupt gar kein Fan von Tuning-Felgen, weil einfach alle welche bekommen haben und es heute wieder interessant ist, ihn mal in dem Zustand zu sehen, wie war das eigentlich damals. Genau. Und auch das Fahrgefühl. Also ja, das ist mit Sicherheit ein bisschen, ich sag jetzt mal, schwammiger. Aber so war das halt damals mit dem Auto.
Ja, ein Cruiser, ist ja kein Rennwagen.
Nee, genau.
Ja, hier kommen einiges
an Autos. Aber ich sehe schon, du guckst immer noch nach SECs.
Immer. Hier kommt einiges an Autos rein auch wieder. Heute noch, nach unserem Podcast, kommen noch 928 GTS in Amethyst. Mhm. Und nächste Woche kommen aus der Fiesmann-Sammlung noch mal drei Autos wieder.
Oh.
Kommt ein Renault R4. Ich glaube, es ist ein R4 Safari in später, also ein GTL. Mhm. Dann kommt ein MGA Cabriolet. Mhm. Und dann kommt ein BMW neue Klasse 1600, also ein BMW 1600.
Ach ey, okay.
Wo viele, der ist auch in dem alten Autokatalog von 65, 66 drin. Und viele wissen nicht, dass es das überhaupt gab. Viele kennen den BMW nur als 1500, genau. Als 1800 und als 2000.
Ja.
Wo es gab ein Modelljahr lang ein 1600.
Aha, okay.
Und der hier ist ein Ex-Schweden-Auto und ich glaube, er war komplett nachlackierungsfrei im Erstlack auch.
Oh, spannend.
Genau, die kommen nächste Woche und dann ist bald der nette Herr wieder aus dem Urlaub da, der mir noch den 107er N904 Blau bringt und den Wimbledon grünen 964 mit dem grünen Leder.
Wow.
Und dann ist sie wieder volle Hütte.
Ja, ja, ja. Ja, gut, ist ja sowieso, finde ich. Also ist ja doch ein bisschen Bewegung im Moment, ne?
Ja, ja, nee. Das letzte Jahr war ja so ein bisschen durchwachsen, mittelmäßig. Das Jahr hier läuft ganz gut an.
Ja,
bin ganz zufrieden.
Ja, ja, das ist ja, das Entscheidende ist ja gar nicht, dass dass Marktwerte steigen oder fallen, sondern das Entscheidende ist die Volatilität, ne? Also Leute, die verkaufen wollen und Leute, die kaufen können. Das ist das Entscheidende. Ja. Das ist also echt was anderes, ne? Also das geht nicht um Marktpreise.
Nee, und die Leute, die verkaufen wollen, gibt es immer viele. Diese Woche hatte ich dann wieder so ein Erlebnis, es ist mir so schwer gefallen. Da ruft mich eine Dame an und sagt, ja, ihr Mann wäre ein Pflegefall und sie hätte noch ein Cabriolet übrig, er könnte es ja nicht mehr fahren, er wäre jetzt im Heim. Ein MG Midget Boyer 62.
Ach so, okay, mit.
Links gelenkt und ja, im Top-Zustand.
Hab ich gesagt, okay.
Oh, geil. Midget finde ich ganz cool, gerade im Frühen.
Ja.
Ein 62er, der Chromstoßstange und der hat so einen flachen Radlauf gehabt.
Okay.
Und ist richtig hübsch. Oh. Dann komme ich an die Adresse und das Auto stand schon draußen vor der Tür. Mhm. Ich hatte schon keine Lust auszusteigen.
Weil du schon,
ja. Ja, der war in so einem komischen Farbton, den es einfach nicht gab. Und dann hatte der Kotflügel, also die waren jeweils rund, die Radläufe, und komplett rausgezogen, also verbreitert so komisch. Mhm. Und so Wolf-Race-Felgen da drauf.
Okay.
Und ich so, oh nee. Und dann hast du vorne schon an den Kotflügel oder an die Kotflügel vorne, sind ja mehr oder weniger, die Haube ist ja ein Riesenteil. Also die hat ja in dem Sinne keine Kotflügel.
Ja,
Flipfront. Ja, und da waren schon, du hast schon gesehen, diese Weller-Form und dass es da schon wieder knuspert. Und ich so, ja, jetzt habe ich nicht ganz verstanden, wo der Top-Zustand sein soll. Und dann habe ich geklingelt und dann kam sie, dann habe ich ihr mit netten Worten erklärt, dass das doch kein Auto für mich wäre.
Ja, okay.
Aber du, das ist halt, wie gesagt, die Leute sind dann, ja, von 10 Autos, die ich mir angucke, ist es halt bei 8 Autos so, ne?
Also ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich das auch sehr, sehr häufig gehört habe, dieses Thema Top-Zustand, weil da auch so eine Wahrnehmung ist, ne? Und dann auch im Zweifel eine Frau, die dann sagt, mein Mann hat den doch immer gepflegt.
Ja, ja. Und dann Top-Zustand, weil der fährt super, sie wird den gerade um Block gefahren. Ich meine, ich weiß nicht, die Reifen waren irgendwie 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt im Block gefahren wäre mit dem Auto. Mhm. Gut, es war ja trocken und warm jetzt.
Mhm. Aber jetzt
wird er ja besser.
Gut, solche Autos sind halt nur was für jemanden, der das Auto rettet. Und hatte sie denn eine Preisvorstellung schon genannt dafür?
Ja, sie hatte dann eine Preisvorstellung. Das war ganz, ganz, also eine Preisvorstellung im, sagen wir mal so, wenn er so gewesen wäre wie beschrieben, ohne dass man den Wagen gesehen hat, dann wäre das ein Auto, was irgendwie 18,9, 19,9 kosten könnte im Verkauf. Und sie hatte irgendwas mit 15,9 im Kopf. Nach unserem Gespräch war sie dann schon bei 10.
Och, ja, okay.
Und schlussendlich ging da noch ein bisschen was. Aber es ist auch nicht interessant. Es hat auch mit dem Preis ja gar nichts zu tun. sondern ich will so ein Auto hier einfach nicht stehen haben.
Nee, und
ist egal, wie günstig. Und wenn der 5.000 Euro kostet, das interessiert mich einfach nicht.
Nein.
Das ist nicht mein Thema.
Worüber man immer reden kann, ist, wenn an so einem Auto, also wenn das Auto wirklich sehr gut ist, aber ein, zwei Dinge dran sind, die man machen müsste, bevor man ihn verkauft,
ja, dann kann man jetzt drüber reden. Der Hartke F1 ist ja eine Inspektion bei, bei da gibt es eine kleine Liste.
Ja. Ich sehe gerade den Blick von Jens, aber ich habe jetzt also auch nichts anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Weil die natürlich sich das genau angucken. Ja,
das ist eine 10.000 Euro Inspektion.
Ja.
Ohne, dass da irgendwelche Schäden hervortreten auch vielleicht.
Okay.
Weil der ist ewig nicht richtig gefahren worden. Thermostat funktioniert gar nicht. Und da habe ich schon Befürchtungen gehabt, okay, wenn der nicht funktioniert, dann hoffe ich mal, dass das Auto nicht in den letzten Jahren einer versucht hat, mal richtig schnell zu fahren. Weil das ist die Kopfdichtung auch im Eimer.
Ne? Ja, klar. Ja, gut, und da weißt du auch, wenn du den Kopf abnimmst, dann, dann kannst du auch das volle Programm
machen. Andreas hat mir dann irgendwie geschrieben, ich habe Andreas, wir müssen ja irgendwie loslegen, dann mach halt einen neuen Thermostat rein, fahr damit. Ne, so. Und da hat er so eine Liste geschrieben, das summiert sich halt. Hier ein Querlenker, da eine Buchse, da, weißt du, so.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wenn du sagst Querlenker, gibt es irgendwelche Erkenntnisse von Teilen, die dort verbaut worden sind, wo man noch nicht so genau weiß?
Okay. Nee, habe ich schon.
Weil das
mich interessiert. Schlussendlich ist es eine Liste, da steht auch ein Preis drunter schon, ein grober erstmal. Und er auf jeden Fall hat mir geschrieben, ja, wenn er dann fährt, er freut sich schon auf die erste Probefahrt. Das ist so schön. Man ist so toll, dass jemand Bock hat, so ein Auto so anzugehen und sich dann schon drauf freut, damit zu fahren auch. Ne?
Ja.
Also den zu bewegen und zu benutzen.
Ja, gut, klar. Also die Leidenschaft sollte man dann schon spüren, wenn man jemanden an
so einem Auto schraubt. Ja, aber die Leidenschaft gibt es halt bei MF Motors.
Schreiben lässt.
Nee, was? Schrauben lässt. Es gibt ja genug Werkstätten, wo du ein Auto hinbringst und dann wird das halt abgearbeitet und wird es halt gemacht. Den interessiert es aber nicht, wie das fährt oder was. Den interessiert es gar nicht eigentlich.
Ja.
So Andreas so, oh geil, jetzt fährt der, erst mal gucken, wie fährt das Ding denn, ne? So. Das ist ja cool.
Aber das ist genau, du hast ja recht, es ist genau das, was es ausmacht, diese Leidenschaft und dieses ein Problem auch lösen wollen.
Ja, weißt
und
das du? Wissen so. Wollen, wie es funktioniert.
Und nicht dieses so, ich habe jetzt drei Sachen getauscht, irgendwie läuft das nicht, irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Ja, genau. So, ne? Dann stehst du selbst auch da und sagst, ja, aber du bist doch die Werkstatt. Ich bin nur derjenige, der am Ende die Kohle überweisen muss. Und ja, schon spannend. Aber gut, ist halt wichtig, dass er sich mit so einem Motor auskennt. Dann kann man sich ja da irgendwie auch vortasten.
Ja, auch mit dem, so er hat da so eine Bestandsaufnahme mal gemacht, so durchgeguckt. Man braucht neue Reifen, sind Asbach uralt, weißt du, und der, so, ne? Da kommt schon was zusammen. Also ist ganz klar, wenn ich den Wagen hier habe und verkaufe, dann ist der in einem technischen Top-Zustand, du kannst dich damit reinsetzen und fahren. Und das hat halt die letzten Jahre kein Mensch gemacht mit dem Auto.
Ja, genau.
In diesem Zustand wird er jetzt durch die Inspektion bei MF Motors gebracht und dann ist er hier im Verkauf.
Ja, das ist ganz interessant, weil es kann ja trotzdem sein, dass es für die Katz ist, weil das Auto dann doch irgendwo wieder in einer Sammlung
das ist die nächsten egal,
30 Jahre steht. Aber der Ansatz ist ja goldrichtig, weil du, nichts anderes hat Jens ja gesagt. Jens würde, wenn du heute im Lotto gewinnst und du sagst, geil, den Hartke will ich haben, dann würde Jens den Hartke auch definitiv fahren.
Ja.
So. Und da muss er halt auch fahren. Da kannst du ja nicht sagen, ich fahre jetzt mal hier mit oder ich fahre mal da mit.
Auch diese, das habe ich letztens mit einem darüber diskutiert, ja, mit so Sammlerautos. Ja, aber pass auf, ich habe einen Hartke F1, den einzigen, den es gibt, der auf dem Nürburgring 8 Minuten 58 gefahren ist vor 30 Jahren. Ja? Und da irgendwie eine Zeit in Asphalt gebrannt hat.
Und dann würde 8 Tage brauchen.
Dann habe ich den Wagen, dann steht er da und kann das alles nicht richtig, was er können soll. Nein, ist ja Quatsch.
Ja,
sondern der Wagen wird über 100.000 Euro kosten, um mal eine Zahl zu nennen. Ja?
Ja.
So, und da kann auch der Käufer, der kann doch erwarten, dass das Ding so funktioniert, wie es soll.
Tja. Ne? Ja, also, absolut. So. Du hast recht.
Und ist mir ganz egal, ob der Sammler wieder wegstellt, das Auto verlässt hier so die Halle, wie ich mir das vorgestellt habe. Punkt.
Macht Sinn.
So.
Ja, macht Sinn. Da sind wir alle gespannt drauf, Jens. Bei dem Auto, glaube ich.
Ich auch.
Ja. Naja. Aber wir haben schon drüber gesprochen. Es gibt auch den einen oder anderen, der es nicht so richtig geil findet. Aber auch das macht es aus. Nee, aber auch
kann doch.
Also,
ist mir doch egal.
Das ist ja nun mal so. Es gibt ja Dinge, die halt nun mal auch bewusst polarisieren.
Wie oft ich negative Sachen lese, warum Leute irgendwas blöd finden auf Facebook oder auf Instagram, wo ich immer, ich hätte die Zeit gar nicht, das alles dahin zu schreiben. Weißt du?
Ja, da hast du recht. Aber gut, das ist, gehört ja. Irgendwie gehört es komischerweise gerade bei Facebook dazu. Das hast du bei Instagram tatsächlich eher seltener, ne? So, geht ja manchmal auch ein bisschen Diskussion dann los. Und manches ist auch, also du hast ja auch manchmal Menschen, die uns jetzt natürlich hören und die auch wissen, wie sie eine Diskussion dann dort nochmal so ganz kurz ein bisschen anheizen können. Ne? So wie sie einen Post machen, bei dem der ein oder andere sich dann gezwungen fühlt, drauf reinzufallen. Ne? Ja. So bestimmt wieder zu teuer. So, und dann hast du halt schon Menschen, die... Ne? So.
Das ist immer zu teuer, alles zu teuer.
Ja. Ja, wenn das nicht so wäre, ist es auch nicht der richtige Preis, Jens. Würde ich immer wieder sagen. Ja. Weil die Menschen, die ein Auto oder die Jens ein Auto geben, damit er den verkauft, haben ja auch eine Erwartungshaltung. Wenn, darf er nicht vergessen, die nutzen ja auch die Infrastruktur deines Unternehmens dafür. Das haben wir nicht vergessen.
Klar.
Ja? Alles, was dazugehört. Ob das nun Marketing ist, Verbreitung und so weiter. Und natürlich deine charmante Art beim Verkaufen.
Wieso?
Naja, viele wollen das halt nicht selber machen, ne? Also viele haben keinen Bock, irgendwie zu Hause jemanden zu haben, so ein Auto zu annoncieren, nee, der kommt nach Hause. So.
Aber ich bin nicht charmant.
Ach ja, du kannst das sein, wenn du willst.
Falscher Ausdruck für mich.
Ja?
Ja. Ist nicht mein Ziel, charmant zu sein.
Nee, ne? Nur tatsächlich ehrlich, ne?
Ja, also...
So ein Stück weit ehrlich.
So ein Stück weit, nee. Ein Auto muss so sein, wie es beschrieben ist.
Das meine ich mit. Ehrlich.
Und muss auch das können, wie der, heute war aus Berlin jemand hier, ist den Volvo 850 Turboprobe gefahren, finde den ganz cool, da habe ich ihm eine Rechnung gezeigt, was zuletzt gemacht worden ist. Lauter so Kleinkram-Sachen, die mir auch aufgefallen sind in dem Auto, sind wir eben nochmal wieder, ich glaube 1600 Euro oder so bei Andreas gewesen. Hier ein kleines Schalterchen und da noch und die ist so. Ja, aber wenn ihn jetzt einer kauft, kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, Stand heute ist das der Zustand, den ich jetzt erstmal, außer ich würde ihn polieren oder keine Ahnung, aber ich kann ihn erstmal nicht verbessern, den Wagen. Technisch.
Ja. So,
Punkt, Ende, aus.
Ja, ja. Genau. Genau.
Darum geht's.
Ja. Ja, ich kann das super gut nachvollziehen, weil wie oft kauft man tatsächlich irgendwo ein Auto und es ist dann so, dass man leider dann doch nochmal die eine oder andere Investition hat. Idealerweise hat man die alle schon vorher gesehen, dann kann man es selber machen, aber oft ist es ja so, und das kennst du ja auch, also gerade wenn du dann so eine, ja, ich sag jetzt mal, etwas böswilligere Werkstatt hast. Also du kaufst ein Auto, bringst das dahin und sagst, könnt ihr euch den mal angucken, ist alles okay mit dem Auto. Dann kommst du wieder und hast definitiv Kaufreue, weil die sagen dann dir jede Kleinigkeit, die vielleicht auch irgendwann mal anfällt, die aber gar nicht jetzt fällig wäre. Also siehe, ich sag mal, 111-Punkte-Check.
Ja, gut.
Mal vorstellen. Heißt ja noch so? Ja, okay. Ja.
Aber naja. Das ist ja, der 111-Punkte-Check ist ja der interne Gebrauchtwagen-Check auch sozusagen und betrifft ja alle Modelle. Das heißt, bei dem 111-Punkte-Check sind ja auch Positionen drin, die ein modernes Auto betreffen, die einen alten gar nicht betreffen. Deshalb ist es auch uninteressant, den zu machen.
Ja, das stimmt.
Das
stimmt.
Was hast du denn da für eine Zeitung noch? Zeig mal uns.
Was ich hier habe, eine 1984er 8. August Automotorsport. Schau mal an hier. Traumautos in Deutschland, was Automotorsportleser fahren. Und dann sind da Oldtimer abgebildet, also für damalige Verhältnisse schon
Volvo
Oldtimer.
Volvo 544, immerhin.
Volvo 544, genau.
Austin Healey.
Ja.
Was ist das, ein Chevrolet oder was
ist
das?
Ja, genau, ist ein Chevrolet.
Skyline?
Ja, genau.
Ja.
Und ein Alfa Romeo 2600 Spider.
Ja, oh, teuer geworden. Kostet auch über 100.000.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas zu diesen Werten steht. Und dann ist hier ein schöner Test drin, M635 CSI gegen Turbo Alpina B7. Billiger und besser? So ein Fragezeichen. Ganz witzig, ne? Die beiden Dinger. Das waren natürlich damals schon echte, ja, gerade 1984 waren das richtig schnelle Autos.
Billiger und besser ist aber...
War aber der 728 gegen 745. Ja. Ja. Ja, ja. Und hier die Preiswerten. Neuer Audi 80 Quattro, also hier geht es um Allradvergleich, Audi 80 Quattro, Alfa 33 4x4, Renault 18 4x4, Subaru 4WD und ein Toyota Terzel 4WD.
Die Preiswerten, und Audi 80 Quattro, Wahnsinn, ne? Was heute wert ist.
Ja, ja, wobei Vierzylinder 90 PS mit Allradantrieb.
Gab's das?
Ja, habe ich auch nicht gewusst, klingt ja irgendwie dann doch
abenteuerlich.
So, Aber ich habe gestern was Schönes gesehen, als ich in Bremen war und ich wende immer unter so einer Brücke und da stand tatsächlich ein silberner, der sah auch gut aus, ein silberner Alpha 33 Sportwagen.
Cool.
Und mit Zenderfelgen, also typisch so, ne? Mit
diesen 5-Speichen
Zenderfelgen. Und ja, nicht nur hübsch, sondern auch ausgesprochen modern für die Zeit.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also siehst du ihn auch heute noch
immer. Auch als 4x4, ne?
Ja, genau. Genau. Und ist mir gleich ins Auge gestochen. Da musste ich mal gucken, ob ich den in den nächsten Tagen auch noch wieder entdecke. Tolles Auto. Ja. Ja, und hier vorne ist dann drin beschrieben, so Allradantrieb, die große Illusion über die begrenzten Einsatzmöglichkeiten des Vierradantriebs. Eine Gewinn- und Verlustrechnung, die nicht aufgeht. Ja, ist ja auch so. Also Allradantrieb hat sich ja wirklich, will ich sagen, nicht so flächendeckend durchgesetzt. Und sie kommt halt relativ häufig vor in Süddeutschland.
Ja, weil da auch oder in einer bestimmten Fahrzeugklasse.
Genau, genau.
Wenn du zum Beispiel Volvo S90 kaufst, und hast da entweder den D5 Diesel oder den T6 und ist automatisch Allrad, hast du gar keine Wahl.
Ja. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass ich tatsächlich bei Allradantrieb natürlich immer etwas Nachteile habe und die Vorteile selten ausspielen kann. Und klar, wenn ich ein Auto, einen Pferdeanhänger ziehe und den von einer feuchten Wiese holen muss, dann ist Allradantrieb total sinnvoll. Und klar ist es auch ein anderes Fahrgefühl. Aber ich weiß halt noch, wie ich mein allererstes Auto, damals, als ich bei Mercedes angefangen habe, da habe ich eine M-Klasse damals gehabt und es war Winter und es hat geschneit. Und da habe ich so gedacht, geil, jetzt mal ausprobieren, wie funktioniert das mit geilen Winterreifen und so einem Geländewagen und Allradantrieb. Naja, und dann weiß ich noch, wie ich am Heidenkampfweg losgefahren bin und habe dann auf so einer, ich sag mal, losen Schneedecke beschleunigt. Und das funktionierte mega, ne? Also du hast halt das Gefühl gehabt, wow, krass, der regelt, also der geht genau geradeaus, das fühlt sich total super an. Ich kannte das ja nun vom Heckantrieb, dass das nicht so das schönste Gefühl ist. Und dann kam die rote Ampel. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße.
Hast du gebremst?
Weil es ist ja keinerlei Vorteil im Allradantrieb beim Bremsen, logischerweise. Genau. Und er gibt dir aber ja vorher so ein Gefühl von Sicherheit durch Allradantrieb und Beschleunigung und Traktion. Ne?
Ja.
Und an der Ampel habe ich dann gemerkt, okay, fahr mal lieber doch ein bisschen vorsichtiger, weil er schiebt natürlich unheimlich. Mhm. Einfach auch aufgrund des Gewichts. Und deshalb, Allradantrieb, schon eine coole Geschichte, aber bei bestimmten Fahrzeugen, wenn nicht notwendig, auch eher wieder ein komplexer Faktor, der Geld kostet und kaputt gehen kann. Ne? Aber hier ist tatsächlich der Test. Audi 80 Quattro, Alfa Romeo 33 4x4, Renault 18 4x4 Brake und alle so um die 80 PS, um ehrlich zu sein, ja, dann auch Autos, die wirklich nicht schnell sind. So 16,9 Sekunden beim Renault 18 von 0 auf 100 ist jetzt nicht so geil.
Welcher Motor war drin?
72 PS, 1,7 Liter.
Ja gut, okay.
Ja, ja. Ja, ist ja auch kein ganz kleines Auto gewesen, so ein Renault 18 Kombi.
Das geht.
Ne? Ja, also nicht. Ne?
Guck mal, besteht da ein Gewicht? Leergewicht?
Du, 1100 Kilo.
Ja. Ist jetzt nicht so schwer.
Nee, aber auch nicht so leicht.
Nee.
Ja, schon ganz cool. Und hier ist, was hier echt toll ist, das kenne ich gar nicht mehr. Hier sind die Instrumente von dem Subaru 1800 GLF. Auch übrigens die Bezeichnung GLF ist mir überhaupt nicht geläufig.
GLF?
Ja.
Friedrich?
Ja, GLF hier. 1800 4WD GLF. Ist mir null untergekommen. Und diese digitale Instrumente hier, geil. Auch noch nie gesehen.
Mega cool.
Ja, sieht total super aus. Ja, ich mag übrigens auch, das ist noch so ein bisschen, dieser Subaru 1800 ist ja noch so ein bisschen 70er-Jahre-Form. Weißt du, so ein bisschen pummelig, aber mega eigentlich. Hier auch mit dem Schriftzug, 4WD. Ja. Sieht richtig gut aus, das Auto. Also, da sind aber auch nicht übrig geblieben. Ne? Die sind damals auch alle in der Wurst gelandet. Schon verrückt.
In der Rostwurst.
Genau. Apropos Rostwurst, ich habe es dir vorhin kurz erzählt. War gestern bei Sebastian und habe mir dort einen 210er angeguckt, den er gekauft hat, der 15 Jahre lang auf einer Wiese stand und nicht gefahren wurde. Angeblich, weil eine Anhängerkupplung nachgerüstet werden sollte und das dann irgendwie nicht geklappt hat und dann haben die den nie zugelassen und dann stand der 15 Jahre da rum. cooler Motor drin, der alte sogenannte OM606, also ein Sechszylinder, Vierventil-Diesel-Vorkammer. Eigentlich ein mega Mercedes-Motor, der oftmals genutzt wurde, um mit großen Turboladern richtig viel Leistung daraus zu holen, weil die unheimlich stabil waren. Und tatsächlich ist der Motor, anfangs war der Verdacht, der Anlasser wäre fest oder kaputt, der war aber heile, war ein Relais kaputt oder ein Steuergerät, ohne weiteres angesprungen und nach ja, so ein paar Minuten Lauf lief der absolut perfekt. Wenn du ihn jetzt anmachst, denkst du, kann nicht sein, dass so ein Motor nach 15 Jahren stehen, nicht bewegt werden, so läuft. Krass. Und das Verrückte ist, ich habe mir den Wagen gestern mal genau angeguckt, also die beiden hinteren Türen, ja, sind im oberen Bereich über der Fensterscheibe durchgerostet, aber ansonsten die Kotflügel, die Radläufe, alle nicht, ich, keine Ahnung warum,
ja, kein 15 Spritzwasser.
Jahre.
Kein Spritzwasser.
Unglaublich. Der Blechzustand von dem Auto ist ausgesprochen gut. Der hat unten keine Durchrostung, es ist nichts dran geschweißt. Die Schweller sind absolut solide, stabil. Und er sieht auch noch extrem gut aus, weil das ist ein Avantgarde mit blauen Scheiben. Und er hat halt die Farbe damals, die beim Avantgarde, die gab es nur für den Avantgarde, Violan. Also klar, so typisches Violett der 90er. Xenon-Scheinwerfer, schwarzes Leder, Glasschiebedach, Klimaanlage, Parktronik, also ein richtig gut ausgestattetes Auto auch. Das war ja mal ein richtig teures Auto, ja. Ganz komisch, wie so ein Auto irgendwie Mitte der 2000er dann plötzlich irgendwo auf einer Wiese landet. Der Wagen hat 117.000 gelaufen. Und wenn du genau hinguckst, siehst du auch, dass die plausibel sind, weil der wirklich gut aussieht. Ja, Lack ist leider, der ist so, also so auf drei Meter Entfernung geht, aber wenn man nah dran geht, das Auto muss jetzt im Grunde, es muss jemand die Liebe haben, das Ding aufzubauen, weil der ist es in jedem Fall wert. Der ist viel besser als ganz viele 210er T-Modelle und es ist halt dieser sensationelle OM606, der damals mit 177 Diesel PS ja auch ein richtig kerniger Motor war, ne?
Ja.
So. Von daher, krass. Also da siehst du, finde ich, Jens, diese, dann doch, dass die Langzeitqualität eines 210ers absolut gegeben ist. Wenn die nicht so Rostprobleme hätten, wäre das wahrscheinlich heute so ein, ich sag mal, State-of-the-Art 124er Nachfolger. Tja. Ja. Und dann ist hier noch, aber ich habe leider keine Preise gefunden. Hier ist noch ein Bericht drin über den 300er SL Treff in Köln, also Flügeltürer. Über 100 Besitzer dieser Oldtimer-Rarität haben sich in Köln getroffen. 1984 schon. Ja? Also was für eine Community auch. Ja? Alles Flügeltürer. Und da ist zum Beispiel einer bei. Hamburger DIN-Kennzeichen HHSE 300. Ich glaube, wenn ich das... Ich würde sagen, der ist rot.
Ja.
Ne? Und hier ganz viele von diesen Autos und ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo steht, was die damals wert waren. Gib mal eine Schätzung ab, was so ein Auto damals wert war. 300 SL, vielleicht müsste man mal in den Kleinanzeigen gucken. Ein 300er SL 1984. Ich hätte jetzt gesagt 100. Meinst du, der war schon teurer?
Ja, glaube ich schon.
Ja? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass so ein Auto heute, ich... Keine
also 100.000 Mark.
100.000 Mark, da habe ich Euro gesagt wieder, ne?
Nee, du hast gar nichts gesagt, du hast nur 100.000 gesagt.
Ja, hier wird nur einer gesucht, 300 SL Roadster gesucht von Privat. Die Roadster waren ja damals, sind sie heute wieder günstiger als die?
Ich glaube, die tun sich beide nichts, oder?
Nee, sind ähnlich, nah beieinander, ne? Eine Zeit lang waren die Roadster deutlich günstiger als die Flügeltürer.
Ja.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Nach wie vor ein mega Klassiker. Aber so ein 300 SL hast du wahrscheinlich auch noch nie mit abgegeben, ne? Das war schon zu der Zeit, als du angefangen hast.
Nee, ist nicht mein Thema.
War das nicht dein Thema, ne? Hier sind übrigens die Autos abgebildet, die du heute hier stehen hast.
Geil, ne?
Ja.
Guck mal, das ist das noch mit so Exit-Felgen, ne?
Ja, genau.
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 Da gab es noch keine anderen.
Genau, da war Exit-Felge auch auf einem, hier ist ein Brabus 500 SEL abgebildet und der hatte diese Exit-Felgen dann drauf. Ne?
Ja.
Wobei die unter Umständen dann Brabus gelabelt waren, wer auch immer die dann hergestellt hat. Aber das war damals echt, also das Thema Tuning, das siehst du hier auch, ist überall komplett vorhanden gewesen. Das war eine ganz große Geschichte. Ja. Schon cool, immer wieder so eine alte Auto-Motorsport. Geil. So. Jens, wie wär's? Was meinst du? Schon Zeit für Quartett Roulette?
Ja, mach mal, komm.
Ich nehme mal was, was hier liegt. Da kannst du mir nicht unterstellen, dass ich vorher zu Hause wieder gespickt habe. Ich weiß noch nicht, ob es langweilig ist. Es ist aber eins der tollsten Quartetts, die ich habe hier, glaube ich. Aber es sind deutsche Autos, und zwar die neuesten Modelle. Aber, guck mal, was da vorne drauf ist. Also ein Modell, was es nie gegeben
BMW
hat.
BMW Turbo.
Genau. Die neuesten Modelle.
Und wo jeder denkt, boah, krass, was war da für eine Maschine drin? Da war ein 2 Liter BMW Turbomotor drin, 4 Zylinder.
Ja, manche würden sagen, immerhin. Aber ja, ja, klar. Ja, ja. Der sah natürlich noch deutlich mehr aus.
Ja, ja. Und es ist auch geil, der ist ja auch vor diesem Hochhaus, vor dem BMW 4 Zylinder fotografiert.
Ja, genau. Ja, ja. Genau. Passt ganz gut, ne? Ja. Aber ein schönes Quartett auf jeden Fall. So, wenn das was ist, worüber wir schon gesprochen haben, legen wir wieder weg. Wobei sich auch keiner mehr daran erinnert, was wir hier in über 200 Folgen schon besprochen haben. Nee. So, also wir haben deutsche Autos. Ist es eine Limousine?
Ja.
Okay, also weil er hat 4 Türen.
Nee.
Er hat 5 Türen?
Nee.
Hä?
Er hat 2.
Ist trotzdem eine Limousine?
Ja, natürlich, eine 2-Türige Limousine. Willst du das Coupé nennen oder was?
Nee, ja, das kommt drauf an, das werden wir gleich sehen.
Ist kein Coupé.
Okay.
Zweitürige Limousine.
Okay, ist das ein Audi?
Ford Fiesta ist auch eine 2-Türige Limousine.
Ist das ein Audi?
Nein.
Ist das ein VW?
Nein.
Ist das ein BMW?
Nein.
Ein Mercedes?
Nein.
Ein Opel?
Nein.
Ein Ford?
Ja.
Okay. Jetzt hast du Fiesta gesagt, aber kann es nicht sein, weil das 70er irgendwie fährt dann ganz später.
Steht hier unten, aber auf Platz 1 steht die Ford Fiesta S, ist es aber nicht.
Ein Granada?
Nein.
Ein Taunus?
Ja.
Also ein Taunus, zweitürig, aber eben kein Coupé, weil von dem gab es ein Coupé. Ja, tatsächlich. Ach, der ist aber schön, ein Taunus S.
Ja,
das ein ist richtig ja, schönes das Bild. Ja dieser,
den mochte ich witzigerweise auch immer. Weil der mit diesen sportlichen, der hat ja diese Ghia-Felgen, aber hier als Sportfelge und so weiter.
Ich kenne die Felge tatsächlich nur vom Granada. Irgendwie diese Optik, diese glatte Optik mit den...
Nee, die waren auf dem Granada Ghia und die waren aber hier auch auf dem Taunus S zum Sport.
Okay. Tolles Auto. Und mit 98 PS war der bestimmt ganz munter.
Wie viel?
98 steht hier.
Echt? Was soll das?
2-Liter-Motor.
Das kann nicht sein. 14 Liter, das stimmt doch, die Werte stimmen doch gar nicht.
Was soll denn ein 2-Liter?
Es gab doch kein
2-Liter. Ich kenne einen 2-Liter V6, aber...
Ja, es gab keinen 2-Liter Vierzylinder mit 98 PS bei Ford, das habe ich nie gehört. Krass wäre, wenn das wirklich stimmt, 4,38 Meter Länge, ja. So lang wie ein aktueller Golf.
Ja, ja, und damals wirkte das Auto aber, also gerade auch auf dem Bild hier, wirkt der schon recht stattlich.
Geil, ne? Auch in der Farbe, diesem gelb-orange. Ne? Gibt's so ein Auto, ist nicht marktexistent, sage ich dir. Gibt's nicht, hat kein Mensch.
Nee, ne?
Nein.
Nee, ne?
Hat damals schon keiner gekauft, weil das teure Topmodell war.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und der hat ja auch so schwarze Zierteile hier, ne? Schwarze Scheibenrahmen und so weiter, doppelt schwarze Stoßstangen, Doppelscheinwerfer, also diese Scheinwerfer. So ein Taunus S, was ist das Baujahr?
75?
Nein, später. 79, 80 so.
Ah, okay, mhm. Das erklärt die Felgen. Okay.
Genau. Ja. So 79, 80er Ford Taunus S, 2-Türer in so einem Melonengelb mit schwarzen Zierteilen, hat kein Mensch in der Garage stehen.
Nee, das stimmt.
Und wenn, ruf mich mal an, schick mir mal ein Bild.
Genau.
Nein.
Find's ja, nicht. Dann bin ich jetzt dran. Mal gucken, ob du auch redest.
Warte mal, so hier. Oh, hier, Fuchsfell.
Ja. Ja, das Verrückte bei dem Quartett ist eins von meinem lieben Kollegen Jan Erik. Und das ist ja wie neu, ne? Also es ist quasi neu, ne?
Ja, wer ist denn Jan Erik?
Das ist ein Verkaufsleiterkollege von mir in Hannover.
Sortierst du es wieder ein nachher?
Ja, ja. Ah, schön.
Ja?
Ja, sehr schön.
Also deutsches Auto?
Ja, klar.
Limousine?
Ja.
Viertürer?
Ja.
Opel?
Nein.
Ford?
Nein.
Mercedes?
Ja.
W126?
Nein.
W124?
Nein.
W123?
Ja.
280i?
Nein.
Jetzt ist ja auch egal.
Wie doch, nee, ist nicht egal. Du musst jetzt erraten.
230i.
Nein.
Ein 230.
Ja.
Gab's das? Gab's das beides?
Ja, jetzt der Witz.
Zeig mal das Bild.
Also erstmal.
Ja, das stimmt, dann gab's das. Als Facelift nämlich nicht mehr. Dann
war's nee,
nicht.
Genau. Das ist nämlich das ist ein frühes Auto. Ja. Auch schönes Bild hier mit.
Das siehst du auch, Baujahr 7980, passt wieder. Passt hier mit dem Taunus.
Ja. Und was total schön ist, also er ist halt hier ohne rechten Außenspiegel abgebildet und hat so ein schönes großes Chrom-Dreieck an der Stelle.
Ja, und ist Cayenne-Orange.
Nee, also ich würde sagen, er ist englisch-rot.
Ich würde sagen, Cayenne-Orange.
Aber das kann man tatsächlich auf dem Bild sehr, 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 sehr schwer erkennen. Ist eine
typische
erkennen.
Farbe auch, finde ich.
Ja, englisch-rot war ja der von meinen Eltern. Das ist, deshalb kenne ich die Farbe so gut. Aber könnte beides sein.
Findest du auch nicht so einen frühen 123er?
Nee, und vor allem mit dem 2,3 Liter Vergasermotor. Sie nennen ihn hier, so hieß er aber nie, sie nennen ihn 230-4. Aber es gab keinen Quatsch. Sechszylinder 230 im 123er, sondern das gab es nur
Leistungsangaben denn?
110 PS. Ja, doch, das könnte sein. Das war dann ja schon der...
War es nicht 109 oder 108? War eine krumme Zahl, war nicht glatt.
Also ich kenne auch 109 von den Vergaser-Varianten, aber es war ja dann die späten 200er. Aber,
nee, 110 gab es nicht.
2,3 Liter, 4
Zylinder. Ja, es ist immer mit diesem Quartett, es ist immer grauenvoll, wie schlecht die recherchiert sind, was da für Daten drin sind. Aber ganz cool, ne? Weil das sind immer so, diese Bilder, so wie der hier auf dem Bild ist, hast du den, hat kein Mensch so ein Auto.
Wenn den einer hat, dann Alphonse. Also das ist so ein Auto, das passt bei ihm, ne? So. Der hat auch immer, finde ich, eine gute Fantasie dafür, weil er die Autos dann auch.
Der hat mich heute Morgen angerufen übrigens, der war nämlich hier in Hamburg, hat ein Auto ausgeliefert.
Ach was, okay.
War dann schnell bei diesem Event Emils Garage sich ein Dienbuch abholen, das war nämlich nur heute Vormittag.
Ach, ist das heute? Okay.
Von 9 bis 13 Uhr. Ist vorbei, ich war in der Zeit hier und wollte hier noch kurz vorbeikommen, musste aber noch zu Jan Klemeyer nach Bremen fahren, um sich ein Auto anzugucken. Das hat zeitlich alles nicht mehr gepasst, hat er nur mit mir telefoniert.
Ja, cool.
Soll dich schön grüßen.
Das ist ganz
lieb. Dann müssen wir halt nochmal zu dir kommen und dann gehen wir nochmal schön, haben wir einen Grund an der Grenze essen zu
gehen. Frikandele, genau. Hat mich übrigens vor ein paar Monaten mal ein Hörer gefragt, wo denn das nochmal genau gewesen wäre. Und ich habe dann wieder auch da, das ist ja immer ganz schön, wirklich die Funktion beim iPhone, einfach geguckt, Niederlande, das Bild, was wir gemacht haben. Und dann weißt du ja genau, wo das war. Und dann habe ich ihm nur gesagt, Grenzübergang da und da. Übrigens hier bei dem Quartett, das ist cool, guck mal hier.
Ja, ein Kadett Aero.
Ja, genau.
Geil, da stimmen auch die Daten. 60 PS. 800, ich habe gesagt, für einen 800 Kilo hier steht 820. Guck mal, und der hat auch die karierten Sitze da drin auf dem Bild.
Ja, ich glaube ja, ne? Also, wenn meine müden Augen das richtig erkennen, ist das so, ja.
Hatte.
Ja, ist ein sensationelles Quartett, by the way. Es sind alles die Autos, die tatsächlich so in meiner Kindheit auf den Straßen waren.
Ja.
Auch in der Farbwelt, weißt du? Auch in diesen ganzen Rottönen.
Ja. Marsrot von VW.
Marsrot von VW, ja. Reseda Grün.
Nee, das war Viper Grün Metallic. Reseda ist ein BMW-Ton.
Ja, ich habe dir ja gerade einen BMW gezeigt.
Das war ein Scirocco.
Ja, hier, Orange Audi 50 LS. Ja, ich finde, das sind übrigens alles Autos, in einem spitzen Zustand werden die hier gut aufgehoben.
Ja, es geht. Also es sind halt viele Autos, die, wie man sie auf den Bildern sieht, eventuell cool sind, aber nichts. Den mochte ich immer, den RS2000.
Der ist toll, ne?
Den Escort mit der Kunststofffront von Bayer Leverkusen, die Innovation. Ja.
Ach so, ja, klar.
Ja,
weil das war
Kunststoff, Kunststoffnase, Drops Note. Und die war von Bayer Leverkusen. Da gab es sogar, glaube ich, eine Werbung von Ford damals, wo drin stand, dass es wurde so erklärt, dass es von Bayer Leverkusen, von BASF war, der Kunststoff.
Ja, gut.
War was eine ganz besondere Sache. Und bei mir in Neunkirchen im Siegerland, wo wir in diesen Terrassenhäusern gewohnt haben, unten in der Straße weiter vorne, da waren so ein paar Jungs, die auch ein Auto geschraubt haben, da stand immer so ein RS2000 in weiß.
Wo du gerade so Kunststofffront sagst, ne? Ich habe gestern auch was Skurriles gesehen. Ich war gestern noch auf einem Richtfest und der Bruder von meinem Kumpel, der ist auch immer so ein bisschen Autofreak. Und ich sah dann so ein K-Car da stehen, und zwar so ein Transporter. In Kommunalorange.
Was ist so ein Suzuki Carry oder sowas?
Fast. Wer hat die Karosserie dann noch aufgebraucht?
Der Herzog, glaube ich, ne?
Weiter. Wer hat die danach aufgebraucht?
Nach der Herzog?
Ja. Weißt du was? Ich habe ihm dann nämlich gesagt, so, müsste doch Hakenzeichen sein und so. Sagt er, nee, der ist aus 2007.
Ja, ist es ein Kia?
Nee. Nee. Du, geh mal in eine andere Richtung.
Sag mal gerade, komm, muss ich jetzt nicht schon sagen.
Piaggio Porta.
Ja.
Piaggio Porta.
Ja, genau.
Und der hat dann aber so eine unsägliche Kunststoffnase vorne bekommen.
Ja.
Aber du erkennst halt das gute alte K-Car da, locker daraus. Immer auch an dieser witzigen Kombination zwischen, ich sag mal, einem metallenen Türgriff zum Ziehen und diesem einzelnen Türschloss, was so glatt versenkt ist, die ja überall gleich waren, so bei den Japanern gefühlt. Ne? So.
Ja, ja.
Aber witziges
Ding. Wo es auch nur drei Schlüssel gibt mit drei verschiedenen
Werken. Ja, Schließmuster.
Einer passt immer.
Ja, einer passt immer, genau. Aber fand ich ganz cool, das Ding. Und dann sagte er mir auch, die Dinger sind auch nicht billig. Also die sind schon durchaus gefragt, weil diese kleinen Lieferwagen, wo du ja auch, wenn du Bock hast, kannst du dir ja so einen Mini-Camper draus bauen, die sind schon gefragt. Und die haben einen Heckantrieb.
Also jetzt kommt Mini-Camper, das heißt, man kann dann auch nur drin schlafen, wenn maximal 1,60 groß ist.
Ja, du streckst ja deine Beine beim Schlafen nicht aus.
Du schon.
Kannst ja so ein Loch hinten bohren, wo du so rauskommen willst. Ne? Ja, in dem Sinne, bevor du mich noch weiter durchbeleidigst hier, würde ich jetzt vorschlagen,
krieg ich wieder eine SMS von einem Zuhörer, dass ich doch ein bisschen zu hart gewesen wäre. Ich müsste mich bei dir entschuldigen.
Ja, ich bin aber auch hart im Leben, nicht?
Ach, übrigens, ein lieber Zuhörer und Kunde, der Marc Steffens hat mir ein Bild geschickt, der hat sich bei Adelmann auch Wein bestellt.
Ah, ja, sehr gut. Ja, ich hatte ja auch das Bild gepostet von dem 126er.
Cool, ne?
Ja, total super. Total super. Kommt schon irgendwie gut. Ist sicherlich dann auch, wenn du sowas machst, ne, wenn du so einen 126er dann entsprechend so in Anführungsstrichen bemalst, wahrscheinlich beklebst, dann bist du natürlich auch sofort, und du bist natürlich sofort der bunte Hund, ne?
Ja.
Also, das fällt sofort auf. Ja. Finde ich gut. Ja, schön. Also, dann lass
uns mal. Ich habe auch noch ein bisschen Adelmann-Wein zu Hause. Werde ich heute Abend mir mal einen reinkippen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Adelmann klingt auch gut, ne?
Ja.
Ciao. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.